Ja, ich glaube, wir sollten uns langsam mal darüber klar werden, dass wir im Rahmen der Corona-Krise einen medizinischen Systemzusammenbruch erleben. Wir haben eine Gesundheitspolitik mit dem Status eines Bananenstaates. Die medizinischen Sicherungssysteme funktionieren nicht mehr. Die Arzneimittelsicherheitsinstitutionen machen nicht mehr ihren Job. Und von Anfang an der Corona-Krise kamen Leute zu Wort, die fachfremd waren, denen das Fachwissen fehlte, diese Situation gut einzuschätzen. Davon haben wir in Deutschland sehr viele ganz hervorragende Menschen, doch die kamen nicht zum Einsatz. Sie hätten uns durch diese Krise geführt, ohne die ganzen Kollateralschäden. Als Beispiel möchte ich nennen die Covid-Impfkampagne. Die beruht auf Zulassungsstudien und wenn wir uns die Pfizer-Zulassungsstudie anschauen, dann ist die so, ja, mir fehlen fast die Worte, angreifbar. Es wurde geschludert, das ist inzwischen belegt. Es wurden die Zahlen nicht korrekt ausgewertet. Das hat gerade eine neue Publikation, zum Beispiel mit dem Autor des Herausgeber des British Medical Journals auch gerade publiziert. Das wurde falsch zusammengerechnet, sodass in Wirklichkeit die Impfgruppe mehr Nebenwirkungen hatte als die Placebo-Gruppe. Aus der Impfgruppe wurden nachhinein 300 Personen rausgenommen, wir wissen nicht warum, die natürlich das Ergebnis grandios verfälschen könnten oder vielleicht hat man es auch deswegen gemacht. Es geht ja um Milliarden. Und wenn ich dann die Interessenskonflikte der Autoren lese, die entweder bei Pfizer angestellt sind oder eben Pfizer-Aktien haben, das aber angeben, aber dann zum Beispiel Autoren wie Herr Shahin und Frau Türiçe, die Gründer von BioNTech, keine Interessenskonflikte angeben, dann sind das alles Dinge, die bei einer seriösen Betrachtung, wenn die Zulassungsbehörden sauber arbeiten würden, alle Alarmglocken läuten lassen. Und was wir jetzt erleben, ist eben, dass man ein Medikament zugelassen hat, an den normalen Standards vorbei, mit riesen Gewinnerwartungen, mit einem Wahnsinnsumsatz und die von Kritikern von Anfang an befürchteten Nebenwirkungen ja sich zumindest andeuten in den Zahlen von den Krankenkassen, auch von den Übersterblichkeiten, die mit der Impfkampagne angefangen haben, wobei da noch nicht klar ist, hat das mehr mit dem Lockdown zu tun oder mit der Impfkampagne. Also wir haben solche Alarmzeichen, dass es ein Wahnsinn ist, jetzt diese bedingte Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelkommission in eine reguläre überzuführen, ohne dass die Daten da sind. Wir haben früher in der Medizin, da hat das funktioniert. Wir haben gefährliche Medikamente wie Lipobay oder Sibutramin, und das muss ich erwähnen, an denen für die Zulassung eben auch Herr Lauterbach mit Verantwortung getragen hat, nach gefährlichen Zwischenfällen wieder zurückgenommen. Wir haben ein Medikament, was ich geliebt habe als Hausarzt, Musaril, das entspannt.
Herr Frank, wollen wir ein paar Argumente noch für die Debatte aufheben? Ich würde einmal gerne Herrn Stör fragen. Herr Stör, wie sehen Sie das denn? Gehen bei Ihnen auch die Alarmglocken an?
Ja, Alarmglocken würde ich nicht nennen. Aber was eher richtig ist, die Publikation von Doshi, und es gibt ja auch andere Informationen, zeigen, dass die Argumentation von Herrn Lauterbach, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist, also nicht nur komplett an den Haaren herbeigezogen ist, sondern eigentlich für einen Arzt die Approbation kosten sollte, wenn man sagt, dass ein Medikament nebenwirkungsfrei ist.
Hätte ihn das Amt des Gesundheitsministers kosten müssen?
Das hat er, glaube ich, getwittert, bevor er Gesundheitsminister geworden ist. Aber es hängt natürlich jemanden an, der jetzt die Arzneimittelsicherheit auch mit Bundesgesundheitsministerium nachgeordneten Organ überblicken soll. Und da kann doch nicht der oberste Chef glauben, dass die Impfstoffe nebenwirkungsfrei sind.
Aber das wurde den Bürgern suggeriert.
Genau, das ist das eine, was suggeriert wird. Aber es wurde vieles anderes auch noch suggeriert, eben, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist, dass man die Infektion verhindern kann damit, dass die Ansteckung nicht mehr da ist, dass es eben auch die jüngeren Leute sich impfen lassen müssen, weil sie einen Vorteil haben. Aber der Punkt, den Sie, glaube ich, haben mit den Impfnebenwirkungen, ist der, dass man hier genauer hinschauen muss. Wir leben ja in einer sehr dynamischen Situation. Und die Daten, die zu Anfang generiert wurden, 43.000 Probanden, 35.000 in der Kontrollgruppe, waren robust, würden jetzt noch mal evaluiert. Man sieht dort auch Mängel, handwerkliche Mängel. Und jetzt sind neue Daten. Also man muss die Situation dynamisch betrachten und mit den neuen Daten auch einbeziehen.
Von welchen Impfnebenwirkungen, für mich jetzt als Laien, von welchen Impfnebenwirkungen sprechen wir hier? Von schweren, von milderen, was kann es, also welche Impfnebenwirkungen treten am meisten auf?
Das Paul-Ehrlich-Institut fasst das zusammen. Es gibt ungefähr 380.000 Verdachtsmeldungen zu Impfnebenwirkungen. Nebenwirkungen. 182 Millionen Impfungen in Deutschland. Und da sieht man, dass auch schwere Impfnebenwirkungen vorkommen. Thrombosen, die im Gehirn auch vorkommen können oder auch im Bereich des Magens. Jüngere Leute hauptsächlich betroffen. Und das ist ja der Punkt. Die Älteren, die eigentlich von der Impfung am meisten profitieren, haben weniger Nebenwirkungen als die Jüngeren. Und die Frage ist, ist es verantwortungsvoll jetzt für eine Bundesregierung, für eine Bundesoberbehörde, diese Indikationen von Nebenwirkungen ernst zu nehmen oder nicht?
Aber würden Sie sagen, für junge Menschen besser dann nicht impfen, als zu impfen?
Also ich stehe an der untersten Stufe der Evidenzleiter als Einzelexperte. Da gibt es eine STIKO, das sind Leute, die das weltweite Wissen analysieren.
Aber mich interessiert Ihre Meinung, nicht die der STIKO.
Das glaube ich schon, aber schauen Sie, die Zuschauer sollen sich ja auch danach richten, wo da die Evidenz am stärksten ist.
Aber das Problem ist doch, wir haben keine
Evidenz. Mich doch ruhig mal antworten. Meine Meinung ist die, dass jetzt die Daten, die ich sehe und die ich auch von der STIKO höre, klar sind, dass je jünger man ist, desto marginaler wird die Impfwirkung. Und desto höher sehen wir jetzt, sind die Nebenwirkungen oder der Verdacht, dass Nebenwirkungen auftreten. Und das ist jetzt die Aufgabe jetzt einer sicherlich so einer Bundesoberbehörde, diesen Verdacht nachzugehen. Deswegen kann man nicht bedenkenlos im Sommer sagen, jeder, der jetzt den Sommer genießen will, der muss sich jetzt die vierte Impfung holen, egal wie das Alter ist. Obwohl man schon wusste, dass auch viele junge Leute betroffen sind. Also eine erratische, aus meinem Grund auch evidenzfreie oder evidenzarme Kommunikation, die irgendwie dann auch natürlich die Leute verprellt.
Herr Stöhr, wir haben doch ganz andere Alarmglocken. Wir haben die Zahlen der Krankenkassen. Wir haben die rätselhafte Übersterblichkeit Mitte 21 in allen europäischen Ländern, bis auf Schweden komischerweise, was wieder auf den Lockdown hindeutet. Wir haben doch eine ganz andere Qualität von Alarm. Ich meine, jetzt in meiner Praxis ist nicht repräsentativ, aber allein was ich schon da mitbekommen habe. Und das Problem ist doch, es wird regelrecht verhindert, dass man das solide ermittelt. Ich meine, es werden ja sogar Gesetze gebrochen. Es stand im Infektionsschutzgesetz drin, dass das Paul-Ehr-Institut bitteschön die Daten von den Kassenärztlichen Vereinigungen abfragt. Ist nicht passiert. Und hat man es dann gemacht auf Druck und was kam raus? Viel, viel mehr Nebenwirkungen als diese Meldesysteme. Wir wissen doch, dass die Meldesysteme bei Arzneimittelwirkungen nicht funktionieren. Also es wird wirklich es ist für mich ein Zusammenbruch, es ist ein medizinischer Zivilisationsbruch, was hier passiert. Hier werden Leute ins offene Messer gestoßen und wenn sie dann auch diese Nebenwirkungen haben, werden sie alleine gelassen. Und jeder verantwortliche Medizin muss jetzt sagen,
stopp die Zulassung. Aber Nebenwirkungen gibt es ja bei jeder Impfung, richtig?
Na, natürlich, ich bin ja auch großer Impffreund. Ja, also alle meine Patienten haben einen suffizienten Impfausweis, es sei denn, sie möchten es nicht haben. Aber ich finde Impfen toll. Aber diese Impfung ist einfach was Neuartiges. Da ist unglaublich Gewinndruck dahinter gewesen. Und die ganzen medizinischen Sicherheitssysteme...
Also Sie raten davon ab?
Unbedingt muss diese Zulassung gestoppt werden und die offenen Sicherheitsfragen geklärt werden.
Sie müssen differenzierter rangehen,
glaube ich. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil erstens sagen alle Lungenärzte, seit Omikron gibt es keine Pneumonien mehr nach Covid. Wir haben eigentlich keine Covid-Fälle im Krankenhaus. Auch da informiert der Bundesgesundheitsminister die Bevölkerung völlig irreführend. Genau. Also es gibt überhaupt keinen Impfdruck mehr. Ob die Impfung für schwere Fälle verhindert hat, muss auch ordentlich untersucht werden. So klar ist es nicht, es könnte sein. Sie hätte für die Risikogruppen unter wirklich kontrollierten Bedingungen engmaschig zugelassen werden können, zu schauen, was passiert. Aber man hat hier das einfach auf alle Leute losgelassen. Und ich möchte noch mal zum Schluss noch eins sagen.
Herr Stöhr ruft zur Differenzierung auf.
Ich möchte eins sagen, dieser Aufruf jetzt zum Beispiel im Land Baden-Württemberg, ja, dass Eltern ihre Kinder, Schulkinder Covid impfen sollen und wenn man kranke Verwandte hat, die zweimal Covid impfen soll, halte ich, also das kann ich persönlich nicht anders sagen, das ist für mich ein Verbrechen. Deswegen bin ich nicht Arzt geworden. Also das wirklich, mir fehlen jetzt wirklich die Worte. Wir müssen da jetzt mal aufhören damit und wir müssen auch aufhören, diese Impfung zu moralisieren. Es geht nicht um Solidarität, es geht nicht um irgendwie irgendwas, sondern es geht darum, dass wir ordentlich arbeiten und Medikamente ordentlich prüfen, bevor wir sie an Leuten ausprobieren. Und das ist hier wirklich gehörig in Schieflage
geraten. Ja, also ich kann sicherlich bei vielem zustimmen, aber ich glaube, die differenzierte Herangehensweise hilft weiter. Dann ist tatsächlich so, dass bestimmte Altersgruppen tatsächlich so wenig profitieren, wie sie es beschreiben. Aber wenn man so herangeht, das ist alles schlecht, dann vergisst man, dass die Impfung eigentlich das Exit-Ticket aus der Pandemie war, was die schweren Verläufe betrifft. 99% der Todesfälle sind bei den über 50-Jährigen, 90% bei den über 60-Jährigen. Und die Impfung hat hier einen dramatischen Unterschied gemacht, mit Nebenwirkungen. Ganz klar. Die muss man untersuchen, die muss man abwägen, die muss man weiter evaluieren. Das Schlimme, was passiert ist, glaube ich, dass man die Untersuchungen jetzt nicht weiter vorantreibt bei den Impfnebenwirkungen bei den jüngeren Leuten.
Denn Herr Stell, Sie haben ja, Herr Frank, ganz kurz.
Weil Sie, das kann man sagen, was Sie sagen, aber auch das ist nicht belegt. Ich möchte ja das nicht ausschließen, dass es tatsächlich Leben gerettet hat. Aber auch das ist nicht sauber mit wirklich hochwertigen Studien belegt. Und die fehlen.
Herr Frank, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo Sie sich, glaube ich, hier einig sind. Und ich bin mal gespannt, ob Herr Ander vielleicht zur Verteidigung noch gerät. Ich glaube, Frau Wagenknecht werden uns ja auch einig sein. Aber, Herr Stör, Ihre These heute Abend hat ja was mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu tun.